ARD.
Ja, ich bin wach.
Ich bin auf dem Weg nach Frankfurt.
Eben noch im Halbschlaf durch dunkle Landschaften meilenweit gegangen. Nun streift der Scheinwerfer eines schnellen Autos Kühe, die auf nassen Wiesen grasen.
Hallo?
Wo bist du?
Auf der Autobahn.
Was?
Ja, du musst den Anwalt anrufen.
Wann geht der Flug?
Ich weiß nicht.
Wer ist bei dir?
Zwei Polizisten.
Frag die.
Schwarz-weiße Kuhrücken, die im Licht der Scheinwerfer leuchten. Zuckende Ohren im Nieselregen.
Vielleicht um 11.
Vielleicht um 11?
Ja, ich hab's nicht genau verstanden.
Wie sind Sie?
Freundlich. Ich hab noch geduscht.
Und jetzt?
Es ist ruhig.
Vor 9 geht er nicht ans Telefon, der Anwalt. Hast du gepackt?
Ein paar Sachen. Nicht viel.
Wohin geht der Flug?
Rom.
Nach Rom?
Ja.
Wie fühlst du dich?
Heute früh. Ich hab sie schon auf dem Flug gehört. Ich lag da und hab gedacht, Mensch, jetzt steh auf. Ich hab gewartet, dass sie klopfen. Dann bin ich aufgestanden.
Die verbrauchte Luft in der Küche. Der Kühlschrank brummt. Eine kleine Verzweiflung nistet irgendwo.
Irgendwo. Quelque part. Hörspiel von Lena Müller.
Là-bas, à la frontière, ils m'ont demandé pourquoi je viens chez eux. J'ai dit, voilà, je viens ici, c'est à cause de la neige. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais...
Eine Diskothek, eine Art Gewölbekeller. Die Wände in Gold und Grün, grüne Flächen, goldene Applikationen. Wenige Menschen sind im Raum, stehen im Halbdunkel um eine leere Tanzfläche, über die das bunte Licht von beweglichen Projektoren wischt.
In Diskos in Deutschland ist es nicht einfach, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das habe ich schnell gemerkt. Ich bin ein paar Mal hingegangen. Ich bin schüchtern. Ich warte, bis sich ein Gespräch ergibt.
An dem Abend hatte ich Lust, mich zu unterhalten. Es war wenig los. Ich habe ihn gefragt, ob er neu hier ist und wo er herkommt. Er sagte, aus dem Heim. Ich hatte schon mal von dem Heim gehört, das ist nicht weit. Aber kennengelernt hatte ich noch niemanden.
Wie ich hier gelandet bin. Ausgerechnet hier, meinen Sie? Nicht gerade eine Großstadt, eher ziemlich klein.
Ich kenne die Stadt gut. Ich habe immer hier gelebt. Nein, wirklich, das stimmt. Ich bin nie umgezogen oder so. Das hat sich nicht ergeben. Ich habe nach der Schule die Ausbildung angefangen und dann bin ich hier geblieben. Ich hatte früh meine Unabhängigkeit. Eine eigene Wohnung, einen Job. Meine Freundinnen wollten alle weg, nach Hamburg, Berlin, eine große Stadt jedenfalls. Aber für mich war das nicht so wichtig. Es ist eigentlich ganz schön hier. Nur zum Rausgehen am Wochenende gibt's nicht so viel. Und da sind ständig die gleichen Leute. Die meisten interessieren mich nicht so.
Als ich angekommen bin, war ich ganz zufrieden. Ein Dach über dem Kopf, das war eine gute Sache.
Wir haben uns nett unterhalten. Nach dem Abend in der Disco habe ich ihn eingeladen, mal zum Essen zu kommen.
Im Heim teile ich ein Zimmer mit einem Mann aus Kamerun. Er schneidet allen Bewohnern die Haare. Am Tag vor dem Essen sage ich, er soll mir eine Frisur machen. Er hat mir den Kopf rasiert, nur die Haare in der Mitte hat er stehen gelassen. Mir hat das gut gefallen. Une vraie coupe d'aventurier. Was für Abenteurer. Für einen, der die Straße verbrannt hat, wie man sagt. Für einen, der sein Glück versucht.
Als ich ihn so sehe, habe ich mich schon erschreckt. Er fällt auf hier in der Stadt und dann noch so eine Frisur. Wie ein Punk. Ich habe zu ihm gesagt, dass er sowas nicht machen kann. Ich meine, wen will er provozieren? Wozu? Er hat sich dann den Irokesen wieder abrasieren lassen. Das ist vielleicht komisch, aber Mich hat es erleichtert.
Ich bin mit dem Bus reingefahren, weil das Heim ein wenig außerhalb liegt. An der Bushaltestelle habe ich auf sie gewartet. Ich war neugierig, wie sie wohnt. Ich hatte nur das Heim gesehen. Sonst wusste ich gar nicht, was die Leute in ihren Häusern machen.
Als ich ihn an der Haltestelle abhole, steht er da mit einer Plastiktüte in der Hand und hält nach mir Ausschau. Das gefällt mir. Ich hatte noch Freunde eingeladen, wir essen. Und irgendwann sind alle angetrunken. Er erzählt Geschichten. Wirklich schaurige Sachen, aber wie er die erzählt. Er bringt uns zum Lachen, wie er die Worte benutzt und mit den Händen den Rest in die Luft zeichnet, damit wir ihn besser verstehen. Das gefällt mir auch.
Eigentlich fängt die Geschichte in Libyen an. Ich war zum Arbeiten dort. Wir waren viele und alle hatten Arbeit. Als immer mehr übers Mittelmeer sind, wollten die Libyer uns loswerden. Zuerst haben sie uns in ihr Gefängnis gebracht und dann später aus dem Land. Soldaten haben uns zum Strand gefahren und gesagt, hier sind eure Boote.
Nela, gare da, mille di lo. Nela. On voit les bateaux qui passent, les mains comme ça. Nela. Les autres qui sautent dans l'eau. Sinon, les gens sauvent trop, ils vont aller attraper le poisson pour venir donner aux gens à manger parce que les gens sauvent trop. Ils restent, ils sont là. Quand quelqu'un saute comme ça, nous, on est contents parce que ça fait au moins une place. Et c'est trop serré. C'est comme ça. C'est comme ça. Jusqu'à 3 jours, 4e jour, les gens meurent, on prend, on met dans l'eau, tu meurs, on te prend, on met dans l'eau, si on voit que tu es tendu, on te met dans l'eau. Puis j'étais devant le 6e jour, c'est là où la Croix-Rouge italienne nous a opérés, ils sont venus nous chercher et nous amener à l'Impédusa.
Wir waren auf dem Meer. Zuerst sind wir gefahren und dann nicht mehr. Unser Boot parkte im Wasser. Mehrere Tage. Die Leute sind verrückt geworden. Manche sind ins Wasser gesprungen, um Fische zu fangen. Wenn sie nicht zurückkamen, sind wir aufgerückt und haben uns über den gewonnenen Platz gefreut. Irgendwann hat uns das Rote Kreuz aus dem Wasser gezogen und nach Lampedusa gebracht.
Auf dem Sonnenbaum, dem Albero del Sole, mit 133 Metern höchster Punkt der Insel, steht ein Kreuz. Steht umwindet inmitten einer wüstenähnlichen Ebene. Das Land stürzt im Norden in Klippen ins Meer. Von Süden kommend aber trifft man auf weiße Sandstrände, die Urlauber herlocken. Ein sehr blaues Meer. Ein Felsbrocken südlich von Sizilien. Geologisch Afrika, politisch Europa. Seit Jahrtausenden bewohnt und immer wieder verlassen. Zu trocken, zu steinig. Schnell ziehende Wolken an einem weiten Himmel, der nicht Begrenzung ist, sondern Übertreibung, Versprechen. Zwei Camps für die, die übers Meer kommen. Contrada Imbriacola im Osten, die Loran-Station im Westen.
In den Camps gibt es nicht genug Platz. Das Militär errichtet Zelte. Helfer geben Seife aus, damit wir den Geruch der Überfahrt, den Geruch von Salz, Schweiß und Tod abwaschen. Bevor wir ins Camp können, kommen wir durch ein Büro, wo unsere Fingerabdrücke genommen werden. Sie fragen mich nach meinem Namen, meinem Herkunftsland, meiner Geburtsstadt und meinem Alter. Das ist alles. Im Camp bekomme ich eine Karte mit meinem Foto, die ich vorzeigen muss, wenn das Essen ausgeteilt wird. Bei jedem Essen stempeln Sie die Karte ab.
Die Zeitungen sind voll davon. Lampedusa läuft über. Die Rede ist von einem Exodus. Die Rede ist von biblischen Ausmaßen. Von einer Überschwemmung. Von einer Flutwelle von Menschen.
Flugzeuge der UN fliegen uns von der Insel in eine andere Stadt, ein anderes Camp. Dort ist es wieder eng. Wenn du deine Matratze morgens liegen lässt, dann findest du sie nicht wieder. Du musst kämpfen, jeden Tag. Um alles musst du kämpfen. Essen, Wasser, deine Matratze und den Platz, wo du sie hinlegen kannst. Ich schaue mir das an und denke, das ist Europa. Und dann mache ich mich auf den Weg in die nächste Stadt. Ich war viel unterwegs. Libyen, Italien, verschiedene Orte. Das Heimleben ist ganz anders. Da bleibst du und wartest. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, immer das Gleiche. Du lernst alles genau kennen, weil es nichts zu tun gibt. Bald kennst du jeden Fleck auf der Wand.
Ein einstöckiger Flachbau mit dünnen Wänden. Ringsum gibt es Weiden für Kühe und Pferde. Eine Straße durch den Wald verbindet das Heim mit der Stadt. Einige Häuser säumen die Straße, Backsteinhäuser, dazwischen Rasenflächen. Kleine Hügel von zusammengekehrtem Laub, klare, scharfe Linien. Der Rasen zum Haus, das Haus zum Himmel. Hin und wieder kommt ein Fahrrad die Straße zum Wald hoch.
Sie sagen das Heim oder auch das Camp, das Lager. Ein Haus für viele mit Fluren und Zimmern für 2, 3, 4 Leute. Mein Zimmernachbar redet gerne und nachts schnarcht er. Die Luft im Zimmer ist stickig und ich schlafe erst ein, wenn schon das erste Licht kommt. Dann werde ich wach, wenn die Familien Mittag kochen und Lärm machen mit den Töpfen.
Als ich zum ersten Mal ins Heim komme, finde ich es ziemlich still. Bei so vielen Menschen in den Zimmern. Nur ein paar Kinder rennen durch den Gang. Ich fühle mich beobachtet. Ich falle sofort auf. Fremd, obwohl ich nicht mehr als eine Viertelstunde mit dem Fahrrad hingefahren bin.
Es gibt den Hausmeister, der sich um alles kümmert. Er verteilt die Post und schaut, wer da ist. Wir lachen über ihn, weil er denkt, wir kämen alle aus dem Dschungel. Er denkt, es wäre egal, mit wem wir das Zimmer teilen. Da sind unverheiratete Männer, Frauen, Familien, alle zusammen. Ansonsten sind die Leute in Ordnung. Es werden viele Geschichten erzählt, damit die Tage und Abende vorbeigehen. Manche kennen sich aus und geben Ratschläge fürs Asyl. Andere hören die Ratschläge und lachen. Du n'importe quoi. Du weißt nie, wem du glauben sollst.
Nach dem ersten Besuch schlage ich dann vor, dass wir uns lieber bei mir treffen. Da ist ja auch mehr Platz.
Die Stazione di Milano Centrale ist ein Monumentalbau aus der Zeit des aufkommenden Mussolini-Faschismus. Kopfbahnhof, 24 Gleise. Eine riesige Stahlkuppel als Dach. Auf jedem der 24 Gleise 5 Bildschirme, die Werbesendungen übertragen. Der Bahnhof ist nach der heiligen Francesca Xaviera Cabrini benannt. Meist heißt er aber einfach Milano Centrale.
J'arrive avec les poches vides. Mit leeren Händen komme ich an. Ich schaue mich um. Das ist immer wichtig, sich genau umzuschauen. Du musst verstehen, was Sache ist. Der Milano Centrale ist ein großer Bahnhof. Es gibt eine Halle für die Züge, eine Halle mit den Ausgängen zur Stadt und eine Halle mit einer großen Treppe, die zwischen den beiden Hallen liegt.
Große Plakate hängen über den Eingängen. Vor einem gelben Hintergrund stehen junge Männer in schwarzen, halboffenen Hemden. Sie zeigen gebräunte, muskulöse Oberkörper.
Es gibt viele schöne, elegante Menschen auf dem Bahnhof von Milano. Es ist ein vornehmer Bahnhof. Aus der Eingangshalle kann man hinunter zur Metro und einer sagt, von hier kann man in alle Viertel der Stadt fahren und bis zum Flughafen. Aber ich wüsste nicht, wohin ich fahren sollte. Ich steige die große Treppe hoch. Durch die großen Fenster scheint die Sonne. Ich setze mich auf eine Bank aus Stein.
Überwachungskameras filmen die Treppenaufgänge. Sie filmen die Männer auf den Steinbänken. Einige haben die Köpfe auf die Hände gestützt, die Ellenbogen auf die Oberschenkel.
Ich sitze lange dort. Auf dem Boden ist getrocknetes Blut, ein großer Fleck. Ich betrachte die Tiere an den Wänden. Es sind Vögel, Adler und Löwen, gehauen aus Stein. Mehr und mehr Männer kommen auf die Bänke. Draußen wird es dunkel. Zwei legen sich hin und ziehen ihre Jacken über die Köpfe. Nur noch wenige Menschen steigen aus den Zügen. Wie es nachts auf dem Bahnhof ist? Ja. Irgendwann bist du müde und legst dich hin. Obwohl du weißt, dass dich dann jemand wecken kommt. Du stellst dir vor, in den Stein zu versinken oder selbst zu Stein zu werden, wie die Adler und Löwen an den Wänden. Ja, aber du wirst eben nicht zu Stein und dann kommt einer mit Lederhandschuhen und rüttelt an deiner Schulter, bis du dich wieder hinsetzt.
Circa 10 Männer ziehen in einer Art Parade durch die Halle. Einer trägt seinen Schlafsack als Mantel. Für den Kopf und für die Arme hat er Löcher in den Stoff geschnitten. Einer zieht einen Koffer ohne Rollen hinter sich her. Ein anderer wirft sich eine Tragetasche immer wieder über die Schulter. Weil sie dort nicht bleibt, fällt er hinter den anderen zurück. Zwei Uniformierte, die den Abschluss bilden, treiben ihn zur Eile. Auf dem Vorplatz löst sich die Parade auf.
Die Nächte in Milano sind kühl. Deshalb versuchst du, in Bewegung zu bleiben, ziehst Kreise, bis der Bahnhof wieder aufmacht.
Ich bin venu casser mon corps pour soulever les bagages à la gare. Quand par exemple les TCV français arrivent, parce que les TCV français viennent là-bas tous les jours, deux fois par jour. Quand les TCV arrivent, je pars solliciter les gens qui ont des bagages lourds. Les valises qui sont un peu lourdes, je les aide. À ce moment-là, la gare était à réfection. On réparait la gare là, en construction. Donc, il n'y a pas l'ascenseur pour descendre. Il faut descendre toujours en escalier. Donc, j'aide les gens pour descendre. Bon, il y a les autres qui descendent, ils me disent merci beaucoup. Il y a les autres qui me donnent 1 euro. Il y a les autres aussi qui me donnent même 10 euros. C'est comme ça que j'ai fait ça là-bas.
Ich spüre Sonne auf der Haut. Ein Rauschen wie Wasser. Ich stelle mir vor, ich liege am Meer. In dem Rauschen höre ich Stimmen, Schritte, Absätze auf Steinboden. Die Schritte von 1000 Menschen. Kein Wasser, nur Menschen. Wenn ein Zug ankommt, passen die Menschen mit ihren Koffern nicht zwischen den Absperrungen hindurch. Sie zerren an den Griffen und die Koffer kippen um. Die anderen stolpern über die Koffer. Es sind wirklich eine Menge Menschen, von denen viele auch Geld in der Tasche haben. Sie tragen gute Schuhe und helle Mäntel. Manchmal rutscht einer auf dem Steinboden aus. Ich warte auf die Züge und schaue mir die Reisenden an. Dann sehe ich einen, der neben seinem Koffer stehen bleibt und wartet. Ich gehe hin. Bonjour, Monsieur. Sie sprechen Französisch? Ich habe Sie aus dem Zug aus Genf steigen sehen. Ich trage Koffer. So habe ich mein erstes Geld in Europa verdient.
Wir verabreden uns fürs Schützenfest. Es ist sein erstes. Er denkt, dass die Leute ihn komisch anschauen auf der Straße. Ich sage, so ist das nicht.
Ein großer Platz, betoniert. Buden für Bratwurst, gebrannte Mandeln. Ein Schießstand, eine Losbude, ein Autoscooter, ein Breakdance, ein Topspin, ein Spiegelhaus, eine Geisterbahn, ein Kettenkarussell.
Wir fahren mit dem Riesenrad und schauen uns die Stadt von oben an. Bei der Zuckerwatte nachher erzählt er mir von seiner Familie. Er zeigt mir Fotos von seinen Kindern auf dem Handy. Ihre Nummer ist gespeichert unter F, wie Famille.
Kannst du eigentlich Rad fahren?
Wieso?
Na, kannst du Fahrrad fahren? Ich kann es dir beibringen.
Ich kann Rad fahren.
Hey, ich habe noch ein zweites Rad im Keller. Wir könnten mal rausfahren.
Jetzt? Im Regen?
Nein, wenn es nicht regnet. Wir könnten eine Radtour machen, aus der Stadt raus. Am Fluss kann man kilometerweit fahren, das ist flach.
Einfach nur so Radfahren.
Ja, das ist toll.
Witzig.
Was ist witzig?
Ja, einfach nur so Radfahren gehen, ohne dass du irgendwo hin willst.
Als meine Freunde nach der Schule weggegangen sind, war es schon auch einsam hier. Vielleicht nicht direkt einsam, aber die nahen Freundinnen waren weg. Ich habe dann wieder regelmäßig Sport gemacht. Rennradfahren. Das hatte ich als Jugendliche auch schon im Verein gemacht. Der Triathlon, das ist hier fast ein Muss, wenn du jung bist. Ich bin beim Radfahren geblieben. Ist alles schön flach hier. Nach der Arbeit fahre ich am liebsten direkt los. Ich mag die weiten Landschaften. und das Gefühl, von der Stelle zu kommen.
Milano Centrale. Überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Bahnhof hier. Dort vergeht die Zeit anders. Schneller, vielleicht auch langsamer. Anders jedenfalls. Du versuchst, ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, ein warmes Essen oder einen Kaffee und ein paar Kunden fürs Koffertragen. Der Herbst geht vorbei. Irgendwann scheint die Sonne nicht mehr und die Nächte werden kälter. Ich denke an den Schnee, an alles, was ich über Schnee gehört habe. Das mit dem Schnee, das ist eine Sache, das verstehen die Menschen hier nicht. Dass man Angst haben kann vorm Schnee.
À un moment donné, moi-même, je me sentais tellement faible, je ne peux plus même bouger. Je me mets à pousser là-bas à la gare, parce qu'à chaque fois quand on dort à la gare, la nuit arrive, la police nous chasse dehors, et puis ferme la gare. On reste dans les neiges jusqu'au matin. À 5 heures, quand il ouvre pour les voyageurs, ça que nous aussi on profite, et je profite pour rentrer aller chercher un banc, pour coucher un peu. À 10 heures, je pars solliciter encore des bagages. Des affaires comme ça. Jusqu'à ce que j'ai gagné un peu de sous. Bon, à un moment donné, je ne peux plus me bouger. Bon, je sentais vraiment tellement mal le corps. Je sentais tellement mal le corps. Je ne peux pas bouger tout. Les veines paralysées, je suis là. La police est venue essayer de me chercher. Moi, j'ai dit. Regardez-moi, moi, c'est les antennes de la mort. Ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance, ils sont venus me chercher, amener à l'hôpital. C'est dans ça que j'ai gagné la maison à dormir, première fois dans l'histoire de mon Italie. 8 jours, j'ai resté là-bas à l'hôpital. Arrivé là-bas, ils ont dit que non, c'est la varicelle. Que j'ai des varicelles. Tous les corps sortis, les bourbouilles comme ça. Donc, j'étais fermé dans une maison. J'ai resté là-bas 8 jours. Janvier 2009, là, j'ai passé ça là-bas comme ça. Quand tout s'était cassé, l'ambulance m'a encore soulevé, est venu poser à la gare centrale de Milan. Là où ils m'ont pris.
Ich bleibe also am Bahnhof und warte, bis der Schnee kommt. Jeden Tag denke ich an den Schnee. Es wird kalt. Aber der Schnee kommt nicht. Eines Tages, an einem Januartag, kann ich nicht mehr aufstehen. Ich bin wie gelähmt. Als der Polizist kommt, sage ich, lasst mich liegen. Sie rufen einen Krankenwagen und bringen mich ins Krankenhaus. Masern kannte ich nicht. Ich habe ein Zimmer für mich alleine und ein Bett mit weißen, sauberen Laken. Dort bleibe ich 8 Tage. Dann bringt mich der Krankenwagen zurück. Nach Milano Centrale. Ich sehe wieder diese Treppe mit den 100 Stufen und ich kann nicht mehr bleiben. Ich gehe zu einer kleinen Polizeiwache in der Nähe des Bahnhofs und sage, das hier ist schlimmer als irgendwo. Ich möchte weg. Einer guckt mich an, mustert mich und sagt, das ist Europa. Tu voulais l'Europe? C'est ça l'Europe.
Eine Hauptstraße in der Innenstadt von Milano, vierspurig, gelbes Licht aus Straßenlaternen. Ein Mann steht am Straßenrand und zieht sich aus. Jacke, Schuhe, Pullover, Hemd, Hose, Unterhose. Mütze und Socken lässt er an. Er geht auf die Fahrbahn, geht bis zum Mittelstreifen und breitet die Arme aus. Scheinwerferlicht auf seinem nackten Körper. Autos weichen aus und hupen. Die Polizei kommt. 2 Polizisten wickeln den Mann in eine Decke und nehmen ihn mit.
Diese Straße darf keiner blockieren. Da können Sie nichts machen. Sie haben mich nicht gerufen. Es können nicht einfach Männer aus allen Ländern der Welt kommen und sich nackt auf italienische Straßen stellen. Nein, das wird nicht passieren, solange Sie hier Dienst machen.
Du siehst nicht gut aus.
Mir geht's auch nicht gut.
Was ist los?
Ich kann das Rumsitzen nicht ertragen. Beim Rumsitzen kommen die Gedanken. Ich weiß nicht, was ich eigentlich hier mache.
Was hast du vor?
Ich brauche Arbeit. Irgendwas, damit ich nicht nur so sitze.
Aber du machst doch was. Du gehst zum Deutschkurs, du kommst hierher, du gehst in die Stadt.
Nein, das ist nichts. Ich brauche eine Arbeit. Ich muss Geld verdienen.
Aber du hast keine Arbeitserlaubnis.
Kannst du mir helfen? Du kennst dich aus.
Na ja.
Ich brauche das Geld für meine Familie.
Es ist riskant.
Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Sag mir, wo es Arbeit gibt, wo sie Leute brauchen. Leute wie mich. Wenn sie Leute brauchen, brauchen sie Leute. Das ist überall auf der Welt so. Wenn sie keine brauchen, brauchen sie keine. Aber wenn sie welche brauchen, nehmen sie dich auch, wenn mit deinen Papieren was nicht ganz in Ordnung ist. Da kann man sich arrangieren.
Wenn das auffliegt, gibt es Ärger. Darauf gibt es Strafen.
Ich muss es versuchen. Ich bin auf der Suche. Viele sind auf der Suche.
Im Heim nennen sie mich Thomas Sankara, nach dem ehemaligen Präsidenten von Burkina Faso. Wegen meinem Akzent. Burkinischer Akzent. Zu stark, um ihn zu verstecken. Verstecken ist nicht meine Sache. Ich versuche, es richtig zu machen. Andere haben mir gesagt, du musst das so und so angehen. Du bist nicht den langen Weg durch die Wüste gekommen, damit sie dich wieder dorthin zurückschicken. Du hast nicht 100-mal dein Leben aufs Spiel gesetzt. Du bist nicht übers Mittelmeer gekommen, damit sie dich bei der ersten Gelegenheit wieder in ein Flugzeug setzen und nach Ouaga fliegen. Ouaga, wie wir sagen. Ouagadougou. Die Hauptstadt von Burkina Faso. Klar, alle wissen das, alle verstehen es. Alle versuchen, ihre Herkunft im Unklaren zu lassen, um ihre Chancen zu verbessern. Es ist doch so. Ich bin fils de planteur, fils de paysan. Ich bin ein Pflanzer, der seine Familie ernähren muss. Aber Armut allein genügt nicht. Das schärfen sie dir ein. Rede niemals über Armut. Also erzähle ich, einer kam und er schlug meinen Vater, was auch stimmt. Es gibt dort einen bewaffneten Konflikt. Es geht nicht nur um Armut. Ich bin nach Libyen gegangen. Dort habe ich für einen reichen Libyer gearbeitet. Ich pflegte seinen Garten, er war zufrieden, ich war zufrieden.
Alle müssen doch kämpfen, wenn sie jung sind. In Deutschland gibt es doch auch viele, die keine Arbeit haben oder die nicht wissen, was sie machen sollen.
Aber in Deutschland sind sie trotzdem reich. Und sie können überall hingehen. Sie können nach Burkina Faso gehen oder nach Ghana und dort leben, wenn sie wollen. Sie können nach Frankreich gehen oder nach Amerika, überall hin. Oder sie bleiben in Deutschland und finden hier, was sie suchen.
Ich bin nicht sicher, ob alle finden, was sie suchen. Oder ob sie überhaupt wissen, was sie suchen.
Alle suchen ihren Platz.
Da, das sagst du so. Alle suchen ihren Platz. Ich weiß nicht, ob ich einen Platz suche.
Weil du schon einen hast. Du hast doch einen Platz. Du hast die Wohnung, du hast Familie hier, du hast eine Arbeit.
Wer sagt, dass ich das wollte? Ich hatte immer das Gefühl, in der Schule, bei den Freunden und Lehrern wird eigentlich von mir erwartet, dass ich hier weggehe. Weil ich doch Abitur gemacht habe. Damit kann man hier nicht viel anfangen. Es gab schon Freundinnen, die mir gesagt haben, ich müsste hier raus.
Und warum bist du hier geblieben?
Weil ich wusste, dass meine Mutter es alleine nicht schafft. Weil ich wusste, dass sie alleine nicht klarkommt. Und weil ich wusste, dass sie mir dann das Leben schwer machen wird. Dann sitze ich in Hamburg oder Berlin und sie ruft ständig an und hat Panikattacken. Ja, das war mir zu anstrengend.
Ist sie krank?
Ja, sowas in der Art. Sie kommt mit Veränderungen nicht gut zurecht.
Das tut mir leid.
Außerdem, was soll woanders schon besser sein? Alle tun immer so, als wäre es, wer weiß, wie spannend in Berlin. Ich glaube, es ist eigentlich das Gleiche, nur anstrengender.
Ärgerst du dich jetzt?
Nein. Wieso sagst du das?
Weil es sich so anhört. Bist du ärgerlich?
Oh, ich weiß nicht. Tut mir leid. Ich meine, du hast ganz andere Probleme.
Nein, es ist in Ordnung.
Puh.
Alle haben doch ihre Probleme.
Familie.
Was meinst du damit?
Na, Familien erwarten immer irgendwas. Deine wartet auf Geld. Meine erwartet, dass ich da bin. Immer verfügbar.
Es ist doch wichtig, dass jemand auf einen wartet. Ohne Familie wären wir nichts. Es geht immer um die Menschen zu Hause, egal wo du hingehst. Selbst wenn du schon lange weggegangen bist, dass du dich gar nicht mehr richtig erinnerst.
Aber du hast Kinder. Das ist etwas anderes.
Und du lebst alleine.
willst du immer alleine leben.
Vielleicht ist es mir lieber, wenn niemand wartet. Ich weiß nicht.
In Italien wurde mir klar, dass ein Glück passieren muss. Ich war auf diesem Bahnhof. Und dann schneit es. Schnee fällt auf den Platz, auf die Autos, auf die Menschen. An einer Kreuzung werfen ein Mann und ein Junge Schneebälle quer über die Straße. Es macht ein Geräusch, wenn die Schneebälle auf der Straße zerplatzen. So, ptsch, oder ptsch. Die Menschen drängen sich an den Hauswänden. Und es riecht kalt, metallisch. Es schneit immer noch, als die Polizisten uns aus dem Bahnhof treiben. Es schneit die ganze Nacht. Die Brüder verschwinden hierhin und dorthin. Und auch ich muss etwas unternehmen. Ich verlasse die Stadt und gehe nach Süden.
Rosarno, Kalabrien. Die Winter sind mild und angenehm. Die Bäume tragen Früchte und Blüten. Die Einheimischen haben das Land vor vielen hundert Jahren unter sich aufgeteilt. Auf Plantagen wachsen Orangen und Clementinen.
Die Arbeit dort? 7 Uhr fängt sie an. Die Orangen sind noch kalt von der Nacht. Es wird nicht viel geredet. Der Atem dampft. Obwohl es kalt ist, schwitzt du bald unter der Mütze. Ein Fetzen vom Traum der letzten Nacht treibt aus den Gedanken. Dein Nacken spannt, dein Magen zieht. Beim Heben der Kisten gehst du in die Knie. Am Ende der Reihe streckst du den Rücken und reibst mit der Hand den Nacken. Du trinkst mit großen Schlucken Wasser aus einer Flasche. Du füllst dir den Magen mit Wasser. 13 Uhr, Schritt halten. 14 Uhr, Schritt halten. 15 Uhr, Schritt halten. Die Alten unter uns wurden noch für die Arbeit in den Orangenplantagen angeworben, direkt aus ihren Ländern. Heute kommen die Arbeiter in Booten übers Mittelmeer oder aus den Städten im Norden, wenn es Winter wird.
Zelte auf brachliegenden Feldern, leerstehende Lagerhallen, Bretterverschläge darin.
16 Uhr, genug. 17 Uhr, müde. 17.15 Uhr, 2 kleine Scheine, die nichts wiegen, in der Hand, zu kleinen Quadraten gefaltet in die Socken gesteckt. Du lehnst dich in die Winterjacke und hörst die anderen reden. 17.30 Uhr, du machst Feuer und gehst Wasser holen. Es gibt eine Europalette als Tisch. Einer kocht eine dicke Suppe und lässt eine Flasche kreisen. Dein Schweiß trocknet. Manche spielen Karten. Einer ist wütend und redet laut. Noch ein Schluck aus der Flasche, dann kriechst du unter deine Decke. Der Schlaf kommt wie ein Faustschlag.
Die Straße am Ortsausgang liegt im gelben Licht der Laternen. Aus der Dunkelheit tauchen Männer auf, Kapuzen ins Gesicht gezogen. Stehen in Gruppen zusammen, rauchen. Blick auf den Boden aus heller Erde mit kleinen Steinchen, mit Kippenstummeln von vielen kühlen Morgen.
An manchen Tagen, wenn wir bis 10 Uhr keine Arbeit finden, gehen wir in die Stadt, um dort in den Mülltonnen nach brauchbaren Dingen zu suchen. Wenn die Einwohner von Rosarno uns sehen, sagen sie, ihr Affen, ihr werdet einer nach dem anderen sterben, bis Italien wieder frei sein wird. Erst wenn ihr tot seid, wird Italien leben. Die unter uns, die Italienisch verstehen, übersetzen es uns. Uns tut es nicht weh, aber für die, die es verstehen, ist es schwierig.
Ein Pickup hält mit laufendem Motor. Männer laufen zum Wagen. Es fallen Schüsse.
Ein Italiener nimmt sein Gewehr und schießt auf uns. Die Carabinieri kommen.
Les gendarmeries sont venus. On appelle ça les carabinieri. Ils sont venus, fait les costants, ramasser les cadavres, les blessés. Ils ont amené ça dans une ville qu'on appelle Cortone parce que la ville de Rosanne refuse totalement des bamboulades dans leur hôpital.
Die Alten sagen, es reicht. Genug ist genug. Wir haben zu viel geredet, aber nun werden wir handeln. Wenn es sein muss, sollen sie uns alle töten. Wir werden uns ihnen entgegenstellen, anstatt uns einer nach dem anderen töten zu lassen.
Zwei Männer stehen auf einer Straße. Einer hält ein Verkehrsschild, ein anderer stützt sich auf einen Reifen. Schwarzer Qualm im Hintergrund, ein paar Palmen. Mehr Männer im Hintergrund. In ihren Gesichtern Entschlossenheit, Neugier, Wut. Fotografen sind vor Ort.
Les anciens qui sont là-bas, ils ont dit bon, maintenant, trop, c'est trop. Ils ont tout parlé. Il n'y a aucun bon résultat. Donc nous aussi, on va agir. S'ils vont tuer, ils ne peuvent tuer nous tous. Comme ça, ils vont rester les plus forts de l'Europe. Cette personne dans les mêmes pas, même pas des semaines. C'est comme ça. Ils ont décidé de faire cette grève-là comme ça. Ils ont dit que non, ils vont gréver et aussi ils vont les fronter. Comme ça, ils vont nous finir. Tuer fini, c'est pas la peine de tuer petit à petit. Ils vont venir nous tuer tous comme ils sont forts. Comme ça, ils vont rester les plus forts de l'Europe. En tout cas, nous, on n'a rien pour se défendre. Mais on va les fronter. En tout cas, on était beaucoup. Que 500 ou 700. Parce qu'il y avait toute la nationalité confondue là-bas.
Wir sind viele, vielleicht 500 oder 700, aus unterschiedlichen Ländern. Westafrika, Zentralafrika, Marokko, Tunesien. Wir haben nichts, um ihnen die Stirn zu bieten. Wir laufen vom Ghetto bis in die Stadt. Die Menschen sind auf der Straße, die ganze Stadt ist auf den Beinen, sogar die Kinder. Sie lassen uns nicht in ihre Stadt.
Pour nous, c'est ça seulement qu'on crie pour aller. Italia, raciste, Italia, raciste, c'est comme ça.
Wir haben Forderungen. Wir wollen wissen, warum unsere Freunde sterben mussten. Aber es gibt keine Antwort. Sie haben Gewehre, Pistolen, Kalaschnikows, Macheten. Sie kommen, um Affen zu jagen.
Ein kleiner Bahnhof, zwei Gleise. Auf einem wartet ein Zug.
Ich habe den Zug nach Deutschland genommen.
Eine Landschaft mit Hügeln, mit roter Erde, mit alten Bäumen, mit tiefen Wurzeln. Mit Bahnhöfen vor leeren Plätzen, an denen der Zug nicht hält. Fußballfeldern. Autos, die an Schranken warten. Mit Scheinwerfern. Dann Nacht.
Ich habe Menschen sterben sehen. Ich hatte Angst. Verstehen Sie?
Eine Landschaft mit Weinbergen im ersten Licht. Eine Landschaft mit Müllbergen.
Mit Kränen. Mit Containern. Wasserbecken. Mit Lastwagen. Und Kantinen für Lastwagenfahrer. Eine Landschaft mit Häusern, Fenstern und Menschen dahinter. Mit Menschen in Straßenbahnen, in Büros, in Restaurants.
Auf Parkplätzen, auf Friedhöfen, auf Schrottplätzen, auf Tankstellen. In Einkaufszentren, in Banken, in Kinos, in Arbeitsämtern. In Tierparks, in Bordellen, in Schulen.
Flüsse, Berge, Tunnel. Grenze und wieder Nacht.
Eine Landschaft mit Feldern im ersten Licht. Ein neuer Bahnhof in einer neuen Stadt.
Ich steige aus. Berlin. Berlin Hauptbahnhof. Ich kreise zwischen den Menschen. Ich kaufe eine Dose Bier und Toastbrot. Dann stehe ich lange vor dem Supermarkt. Ich trinke das Bier und esse Brot. Ich beobachte zwei Polizisten, die im Bahnhof Streife gehen. Als es dunkel wird, gehe ich auf sie zu und sage, Asyl. Einfach ein Wort und gucken, was passiert. Je suis fatigué, fatigué. Es ist nicht schwierig mit der Arbeit. Sie stellen keine großen Fragen. Sie suchen welche, die alles machen und auch schwer tragen können.
Eine Ansammlung weiß beleuchteter Hallen am Stadtrand. Dampf steigt aus Entlüftungsrohren. Eine buchengesäumte Landstraße. Die Äste der Bäume streifen die Dächer der ankommenden Lastwagen. Die Transporter halten in einer Schlange auf dem Hof. Männer stehen um einen Aschenbecher herum und rauchen.
Ich trage eine grüne Haube und einen Kittel. Ich schneide Haut und Fett, trenne Sehnen, Knorpel und Gelenke, zerlege Brustkörbe und Schinken. Ich verstehe die Zurufe nicht, ich gucke nicht lange links und rechts, ich gucke ins Schwein. Das Neonlicht brennt in den Augen. Unter dem Kittel wird es warm. Es riecht nach Blut und Putzmitteln. Die Schweinehälften sind schwer. Mein Rücken beugt sich zum Boden. Meine Beine sind gespannt bis in die Zehen. Aber meine Hände freuen sich über die Arbeit. In der Halle läuft ein Radio. Wenn ich ein Lied kenne, pfeife ich mit. Am Nachmittag gibt der Chef mir meinen Lohn.
Als ich nach Hause komme, sitzt er auf der Treppe vorm Haus.
Überraschung.
Neben ihm eine Flasche Limo und ein Karton Eier.
Hallo.
Hallo, ich habe Eier mitgebracht. Heute gibt es Omelette.
Aha. Mhm. Das hört sich gut an.
Ja, heute koche ich für dich.
Das ist schön, einer, der kocht, wenn man nach Hause kommt.
Du kannst dich einfach hinsetzen. Nimm dir ein Glas Limo. Wo ist die Pfanne?
Unten im Schrank. Wie war es auf der Arbeit?
Gut.
Nicht zu anstrengend?
Nein, es war gut.
Und die Kollegen?
Gut, ich habe nicht mit ihnen geredet. Der Chef ist gut. Er hat mich gleich bezahlt.
Im Bar?
Ja, ist das Beste so.
Aber du kannst schon wieder hingehen, oder?
Ja, morgen gehe ich wieder hin.
Einen Vertrag hast du nicht?
Nein, morgen gehe ich wieder hin. Sie brauchen immer Leute.
Und wie ist die Arbeit so?
Viele tote Schweine. Ich habe noch nie so viele Schweine gesehen.
Das ist gruselig.
Sie riechen. Schweine riechen komisch.
Ich mag kein Schwein.
Ist ganz schön schwer, so ein Schwein. So ein halbes Schwein. Musst du aufpassen, dass du nicht hinfällst.
Flüchtlingsdrama im Mittelmeer hat wieder viele Opfer gefordert. Mindestens 34 Menschen.
Nach dem Essen legt er sich aufs Sofa und schläft sofort ein. Ich mache den Fernseher an und schaue Nachrichten. Wieder sind Boote gekentert und Menschen ertrunken im Mittelmeer vor Lampedusa. Kurz möchte ich ihn wecken. Ich lasse ihn schlafen. Eine Terrasse in der Sonne, eher ein Balkon. Säcke mit Erde, Blumenkästen.
Was denn?
Erde aus dem Supermarkt. Dabei liegt doch überall welche rum.
Er füllt die Erde vorsichtig in die Kübel, streicht sie glatt. Er gießt Wasser darüber und wartet, bis es einsickert. Dann taucht er die Arme weit hinein. Langsam vermischt er das Wasser und die Erde, zerdrückt Klumpen mit den Fingern und zieht Furchen.
Weißt du, dass ich in Libyen ein berühmter Gärtner war? Mein Chef wollte für seinen Garten nur mich. Keinen anderen.
Bei mir ist es eher unheimlich, alles, was wächst.
Das glaube ich dir nicht.
Das stimmt aber. Als Kind hatte ich Angst vor den Kühen, die hier überall rumstehen. Damit wollte ich nie was zu tun haben.
Du bist komisch. Wer hat schon Angst vor Kühen?
Hey, viele haben Angst vor Kühen. Zuerst sind sie klein und niedlich und dann werden sie groß und böse.
Ach, Quatsch. Und jetzt wachsen diese bösen Pflanzen auf deinem Balkon.
Dafür bist du zuständig.
Ach ja?
Na klar.
Manchmal überlege ich, wie es weitergeht.
Was meinst du?
Wegen dem Aufenthalt. Es gibt die Möglichkeit, heiraten zum Beispiel.
Du meinst, du möchtest heiraten?
Das wäre eine Lösung.
Aber wen? Ich meine, wie?
Alle sagen, heiraten ist die beste Möglichkeit.
Ach, du meinst, wir?
Nein, nicht unbedingt. Es wäre nur eine Möglichkeit.
Aber ich... Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich wollte nie heiraten. Also ich habe immer gedacht, ich werde niemals heiraten. Heiraten schien mir immer...
Ja, alle heiraten doch irgendwann.
Na, nicht alle. Viele.
In Deutschland vielleicht, nicht alle.
Nein, da gibt es viele, die nie heiraten. Wir kennen uns doch auch noch gar nicht lange.
Ja.
Ich muss nachdenken.
Jemand zeigt ihn wegen Schwarzarbeit an. Die Polizei wartet morgens im Betrieb in der Umkleidekabine. Sie bringen ihn zurück ins Heim.
Sie bekommt Angst und räumt meine Sachen in den Keller. Ein paar Sachen, die ich bei ihr gelassen hatte. Sie wirft die Shampooflasche in den Müll. Die Shampooflasche, in der ich mein gespartes Geld hatte.
Ich dachte, sie wäre leer. Einfach nur eine leere Shampooflasche, okay?
Wir fischen sie wieder aus dem Müll.
Ich hatte Angst, dass sie auch bei mir suchen. Was sollte ich machen? Du hast keine Aufenthaltserlaubnis, keine Arbeitserlaubnis, nichts. Der Anwalt meint, es ist wegen Dublin II. Ein Gesetz, das festlegt, dass du nicht in Deutschland bleiben kannst. Dass du hier nicht arbeiten darfst. Und dass sie dich zurück nach Italien schicken.
Alles, nur nicht Italien.
Psst!
Lieber sterben als zurück nach Italien.
Sag sowas nicht. Der Anwalt meint, er kann vielleicht noch was machen. Er sagt, bleib, wo du bist.
Ich trau ihm nicht, dem Anwalt.
Du musst ihm trauen. Er ist dein Anwalt. Er sagt, mach es richtig von nun an. Nicht einfach so drauf los.
Von diesem Augenblick an beginne ich zu warten. Ich warte den Frühling über. Die Pflanzen auf ihrem Balkon wachsen. Tomatenpflanzen, Sonnenblumen. Solche, die nicht nur eine Blüte haben, sondern viele kleine. In verschiedenen Gelbtönen. Ich warte bis in den Sommer. Ich warte, bis sie kommen und mich holen.
Von diesem Augenblick an bewegt er sich anders. Er sagt, er ist hier unerwünscht. Sie alle seien unerwünscht. Manchmal habe ich den Eindruck, er hat Mitleid mit denen, die denken, sie könnten bleiben. Er lacht über ihre Versuche, sich ein Leben aufzubauen. Seine eigene Unerwünschtheit scheint ihm realer, realistischer. Der Aufenthaltsraum hat vergitterte Fenster. Vielleicht ist er mit Linoleum ausgelegt. Wahrscheinlich sind Sitzschalen entlang der Wand angeordnet. Ein gesonderter Raum im verzweigten System der aufeinanderfolgenden Bereiche des Flughafens. Geräusche von startenden Flugzeugen. Ein leichtes Ziehen in den Ohren. Ein kurzes Vakuum. Du bist alleine im Raum. Du hältst das Telefon weiter ans Ohr. Es hallt, wenn du sprichst. Vielleicht probierst du einige Sätze in deinem Kopf, wie ich. Das Verlangen zu sprechen, solange du noch am Telefon bist.
Bist du noch da?
Ja. Kommst du wieder?
Ich weiß nicht. Es ist schwierig zu sagen. Ich muss sehen.
Ja.
Où je peux percer?
Oui.
Un jour, mon corps va devenir l'engrais pour nourrir cette même terre.
Warum sagst du das?
Das ist ein beruhigender Gedanke, findest du nicht?
Ja, vielleicht. Wirst du schreien?
Wann?
Im Flugzeug.
Nein.
Warum nicht? Es könnten Leute aufstehen.
Ich will im Flugzeug sitzen wie ein Mensch, nicht wie ein wild gewordenes Tier.
Aber du willst nicht gehen. Ich würde schreien.
Würdest du?
Du sprichst und atmest noch ins Telefon, als deine Schritte schon auf den Metallstufen zur Gangway hallen. Eine Männerstimme fordert dich zum Auflegen auf. Ich mache Kaffee. Nehme Milch aus dem Kühlschrank. Eine kleine Verzweiflung nistet irgendwo. Quelque part. Ein Koffer bleibt zurück. Ein Koffer unter meinem Bett. Hartschale, dunkelgrau, mit Schnappverschlüssen und Zahlenschloss. Ein Koffer aus den 90ern mit diesen kleinen Rollen. Ein Koffer von der Caritas. Wer hat heute noch diese riesigen Koffer, die zwangsläufig zur Seite kippen, wenn man sie zieht? Im Koffer ein Wollpullover mit großflächigem Strickmuster. Zwei karierte Hemden, kurzärmlich. Drei Wollmützen, zwei Schirmmützen, zwei Stoffhosen mit Bügelfalte. Eine Jeans, ein paar Lederslipper mit Fransen, fünf Ledergürtel, ein weißes Feinrippunterhemd, drei Handy-Ladegeräte, ein Handy ohne SIM-Karte, ein DVD-Player ohne Stromkabel, zwei kleine Aktivboxen, batteriebetrieben, drei Kleiderbügel. In einer Seitentasche eine Krankenkassenkarte, ein Passfoto.
Manchmal ist das Leben doch vor allem eins. Eine Folge von Gelegenheiten. Fahrgelegenheiten, Schlafgelegenheiten, Arbeitsgelegenheiten, Gepäckverwahrungsgelegenheiten. In der Unmöglichkeit zu bleiben, wird der Unterschied zwischen Wohnen und Reisen aufgehoben. Und du bist mit denen, die vorübergehen.
Paris, Porte de Bagnolet. Ein Busbahnhof mit dem Namen Gallieni. Es wird dunkel und die Beleuchtung geht an. Gelb-orangenes Licht fällt auf eine Straße. Daneben ein Fußweg. Er hat nur leichtes Gepäck. Vielleicht eine kleine Sporttasche, die er über die Schulter trägt. Die Straße gräbt sich unter die Autobahn. Die Unterführung leuchtet ihm entgegen, schmutzig gelb. Die Luft ist zum Schneiden, es riecht nach Abgasen. Auf halber Strecke dann links eine Glastür, dahinter Neonlicht. Das Glas der Tür hat einen Sprung. Er stößt die Tür auf und geht hinein. Ein grau gekacheltes Treppenhaus, dann ein Wartesaal. Auf den Plastik sitzen Menschen, große Taschen und Koffer neben sich. Unerwartet viele Menschen nach der Leere der Straße. Menschen mit Karten für die engen Sitze in den Bussen. Menschen mit Karten nach Brüssel, London, Kopenhagen, Berlin. Menschen mit einem europäischen Traum. Er steigt in den Bus. Der Bus fährt los. Die Plattenbauten aus grauem Waschbeton machen Reihenhäusern Platz. Kinderrutschen aus rotem Plastik in kleinen Gärten. Dann Felder, Ackerland. Der nördliche Ausläufer des Pariser Beckens. Schwere Böden, Regenfeuchte. Der Bus fährt auf einer Autobahn zwischen Rübenfeldern. An einem Stadtrand hält der Bus. Das Licht wird eingeschaltet. Der Fahrer macht eine Durchsage. Einige steigen aus und warten frierend auf ihre Koffer. Als er an der Reihe ist, nimmt er seine Tasche und geht. Vielleicht wartet ein Freund auf ihn. Vielleicht ein entfernter Verwandter. Vielleicht steht er ein wenig abseits. Sie begrüßen sich.
Irgendwo, quelque part. Hörspiel von Lena Müller. Es sprachen Katja Danowski und Robert Galinowski. Technische Realisation Elke Kellermann, Gerd-Ulrich Poggensee und Sebastian Ohm. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2013. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.